Große Bilder ziehen uns an, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, auf dem Mond steht und eine Krone aus 12 Sternen trägt. Dieses Bild aus der Offenbarung spricht tief zu unserer Vorstellungskraft. Hinter dieser Symbolik steht nicht fromme Fantasie, sondern eine verdichtete Zusammenfassung der ganzen Heilsgeschichte, von den Erzvätern über Israel bis hin zur Gemeinde und darüber hinaus in die Ewigkeit. Wer dieses Zeichen versteht, erkennt nicht nur Gottes roten Faden durch die Geschichte, sondern findet auch seinen eigenen Platz mitten in einem gewaltigen geistlichen Ringen. Die universale strahlende Frau, Gottes ganzes Volk im Überblick. Die Frau aus Offenbarung 12 tritt nicht in die Geschichte wie eine einzelne Gestalt, sondern wie ein zusammengesetztes Zeichen. Ihr Gewand ist die Sonne, unter ihren Füßen liegt der Mond, auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. In ihr bündeln sich Jahrhunderte. Die 12 Sterne erinnern an die Anfänge, an die einzelnen Glaubenden, die in der langen Nacht dieser Welt für Gott aufstanden, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob und die Erzväter Israels. In 1. Mose Kapitel 37 Vers 9 wird von Josef berichtet, da waren die Sonne und der Mond und 11 Sterne, die verneigten sich vor mir. Dort stehen Sonne, Mond und Sterne für Josef, seine Eltern und seine Brüder. In Offenbarung 12 werden diese Bilder aufgenommen und gesteigert, aus einzelnen Sternen ist eine Krone geworden. Gottes Volk in seiner Keimform, die Glaubenden vor dem Gesetz, erscheint als Sterne, die in der Dunkelheit leuchten, wie es von den Verständigen heißt, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Der Anfang von Gottes Geschichte mit den Menschen zeigt sich so als ein Sternenhimmel aus persönlichen Glaubensantworten. Gläubige sind ein Teil der Sonne, weil wir ein Teil Christi sind. Dies ist die Vision der universalen, hellen Frau. Unter den Füßen der Frau liegt der Mond. Er erinnert an Israel unter dem Gesetz, ein Licht, das nicht aus sich selbst leuchtet, sondern reflektiert. Das Gesetz war kein eigenständiger Tag, sondern ein Leuchten in der Nacht, ein vorläufiges Licht, das auf den kommenden Christus hinweist. Es steht unter den Füßen der Frau, nicht weil es gering wäre, sondern weil es seinen Platz gefunden hat. Es bleibt wichtig, aber es ist dem Glauben der Erzväter und der Erfüllung in Christus untergeordnet. Jesaja kündigt eine Zeit an, in der dieses gestufte Licht in eine Überfülle verwandelt wird. Dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die Wunde seines Schlages heilen wird. Das, was einst nur reflektierte, wird von der heilenden Nähe des Herrn überstrahlt. Der Mittelpunkt dieser Frau ist jedoch nicht der Sternenkranz und auch nicht der Mond, sondern die Sonne, mit der sie bekleidet ist. Lukas nennt Christus die aufgehende Sonne aus der Höhe, die uns besucht. Mit ihm ist der Tag des Evangeliums angebrochen, er ist nicht nur ein weiteres Licht am Himmel, sondern der Beginn eines neuen Zeitalters. Die Gemeinde lebt nicht mehr im Schimmer eines Spiegelbildes, sondern in direkter Christusausstrahlung. Paulus beschreibt die Gemeinde als solche, unter der ihr wie Lichtkörper in der Welt scheint und zugleich als Menschen, die mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln. Sterne leuchten in der Ferne, die Sonne kleidet die Frau ganz. So wächst der Bogen der Heilsgeschichte, vom punktuellen Licht einzelner Glaubender hin zu einem umfassenden, alles umgestaltenden Sonnenlicht Christi. In dieser Zusammenschau wird sichtbar, dass die Frau in Offenbarung 12 die Geschichte von 1. Mose bis zur Offenbarung in sich trägt. Die Erzväter der Anfangszeit, Israel unter dem Gesetz, die neutestamentliche Gemeinde im Licht Christi, sie bilden keine drei getrennten Geschichten, sondern eine einzige Linie, die in dieser Frau zusammengefasst wird. Christus ist der eine Bräutigam, der wahre Mann, alle Erlösten durch alle Zeitalter sind gemeinsam seine Frau, sein Gegenüber. Wer sich selbst als Teil dieser universalen strahlenden Frau erkennt, bekommt eine neue Perspektive auf den eigenen Glaubensweg. Unser persönliches Leben ist nicht ein loses Fragment, sondern ein Faden in einem großen, von Gott gewebten Teppich. Das gibt Ruhe, weil unser Weg eingebettet ist, und es weckt zugleich Erwartung, der Gott, der vom ersten Stern bis zur vollen Sonne seine Geschichte treu weitergeführt hat, wird auch unsere Zeit im Licht seines ewigen Planes vollenden. Und er hatte noch einen weiteren Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sagte, jetzt habe ich noch einen weiteren Traum gehabt, da waren die Sonne und der Mond und 11 Sterne, die verneigten sich vor mir. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Die Vision der universalen strahlenden Frau lädt dazu ein, sich nicht mehr nur als isolierten Einzelgänger zu sehen, sondern als Glied in einer langen Kette von Glaubenden, die vom ersten Sternenglanz bis zum hellen Tageslicht Christi reicht. Wo diese sich das Herz durchdringt, verliert sowohl Stolz als auch Mutlosigkeit an Kraft, Stolz, weil kein Abschnitt der Geschichte sich selbst genug ist, und Mutlosigkeit, weil Gottes Wirken nicht mit unserer Schwachheit steht oder fällt. Im Bewusstsein, Teil einer von Christus umkleideten Gemeinschaft zu sein, entsteht ein stiller Mut, im eigenen Abschnitt dieser Geschichte schlicht zu leuchten, nicht aus eigener Brillanz, sondern in der Gewissheit, von derselben Sonne umgeben zu sein, die Gottes Volk durch alle Zeitalter getragen hat. Braut und Bräutigam, Gottes Volk als Frau vor Christus. Durch die ganze Schrift hindurch beschreibt Gott seine Beziehung zu seinem Volk mit der Sprache einer Ehe. Er nennt sich nicht nur Richter, König oder Hirte, sondern auch Ehemann. In Jeremia 3,14 heißt es, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Spricht der Herr. Denn ich bin euer Herr. Und über den alten Bund sagt Gott, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Er führte Israel bei der Hand wie ein Bräutigam seine Braut. Hosea verdichtet diesen Ton, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Die Treue Gottes ist nicht die kühle Genauigkeit eines Beamten, sondern die leidenschaftliche Beständigkeit eines Ehemanns, der seiner geliebten, oft untreuen Frau nachgeht. Es wird gesagt, dass die Frau in Offenbarung 12 Israel, das jüdische Volk, darstellen müsse. Aber Vers 12,17 beweist, dass diese Frau nicht nur diejenigen umfasst, die die Gebote Gottes halten, sondern auch diejenigen, die das Zeugnis Jesu haben. Diejenigen, die die Gebote Gottes halten, sind Juden. Diejenigen jedoch, die das Zeugnis Jesu haben, müssen neutestamentliche Gläubige sein, nicht Juden. Im Neuen Testament tritt Christus in genau diesem Licht hervor. Er ist der Bräutigam, dessen Ankunft Freude auslöst und dessen vorübergehende Abwesenheit Trauer bedeutet. Können etwa die Söhne des Brautgemachs trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist, fragt er in Matthäus 9,15 und verweist so auf die Nähe einer Hochzeitsfeier. Johannes der Täufer erkennt seinen Platz und bekennt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Darum ist diese meine Freude zur Fülle gelangt. Paulus spannt diesen Gedanken weiter, wenn er die Gemeinde als reine Jungfrau beschreibt, die Christus als einem einzigen Mann verlobt ist. In Gottes Augen gibt es letztlich nur einen wahren Mann, Christus, den zweiten Adam. Adam aus 1. Mose, dem eine Frau aus seiner Seite gebaut wurde, ist eine frühe Andeutung dieser Wirklichkeit. Aus dem durchbohrten Leib Christi geht ein Volk hervor, das nicht Dienerschaft, sondern Gegenüber ist. Dass Gottes Volk als Frau vor Christus gesehen wird, berührt die tiefste Struktur unseres Glaubens. Geistlich gesehen stehen wir alle, ob männlich oder weiblich, als Empfangende vor Gott. Die Frau ist in der Schrift das Bild für Hingabe, Antwort, Fruchtbarkeit und Abhängigkeit. Glauben heißt dann, Christus nicht nur als Retter, sondern als Bräutigam anzunehmen, dessen Leben alles bestimmt. Wer in diesem Bild zu Hause wird, hört innerlich auf, der Macher seines geistlichen Lebens zu sein. Er erkennt, dass die eigentliche Initiative von Christus ausgeht, er liebt, er nährt, er pflegt, die Gemeinde antwortet, nimmt auf, bringt hervor. So wie die Frau in Offenbarung 12 in Wien liegt, um das Manneskind hervorzubringen, so ist die Gemeinde heute in geistlichem Geburtsgeschehen, nicht eigenes Programm, sondern die Wirklichkeit Christi soll Gestalt gewinnen. Diese eheliche Sicht nimmt der Nachfolge nicht die Ernsthaftigkeit, aber sie verändert ihren Charakter. Unterordnung wird dann nicht zum kalten Gehorsam, sondern zur vertrauensvollen Hingabe an einen Herrn, der sein Leben für seine Braut gegeben hat. In Zeiten der Trockenheit und der inneren Anklage ist es tröstlich, an Gottes Wort zu denken, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Wer das im Glauben hört, muss nicht aus eigener Kraft beweisen, dass er Gott liebt, sondern darf sich daran erinnern, dass er zuerst und zuletzt Geliebter ist. Daraus wächst ein stiller Mut, Christus im Alltag Raum zu geben, ihm Gedanken, Planungen und Beziehungen anzuvertrauen. Wer so lernt, als Frau vor Christus zu leben, merkt mit der Zeit, Die Beziehung wird tragender als jede Leistung, und die Frucht des Lebens entsteht dort, wo sein Wort aufgenommen, bewahrt und in der Verborgenheit geantwortet wird. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich bin euer Herr. Und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Die Vorstellung, geistlich gesehen eine Frau vor Christus zu sein, korrigiert den inneren Drang, alles selbst in der Hand behalten zu müssen. Sie öffnet für eine Haltung, in der Christus der Handelnde ist und die Gemeinde in Liebe antwortet. Anstatt sich über die eigene Unzulänglichkeit zu verurteilen, darf das Herz lernen, auf die Treue des Bräutigams zu schauen, der sich sein Volk in Ewigkeit verlobt hat. In dieser Gewissheit verliert selbst das Erleben von Schwachheit seinen lähmenden Charakter und wird zum Anlass, die Beziehung zu vertiefen, weniger Druck, mehr Vertrauen, weniger Selbstbehauptung, mehr Empfangsbereitschaft. So reift mit der Zeit ein inneres Ja zu Christus, das nicht auf Momentstimmungen gebaut ist, sondern auf der tiefen Zusage, du gehörst zu der Frau, die ich liebe. Frau und Drache, mitten im universalen geistlichen Kampf leben. Die strahlende Frau aus Offenbarung 12 steht nicht in einem friedlichen Panorama, sondern im Angesicht eines Drachen. Dort, wo ihre Wehen ihr Innerstes erschüttern, steht der Widersacher bereit, um das Kind zu verschlingen, sobald es geboren ist. Diese Szene ist keine momentane Eskalation, sondern die Offenlegung einer uralten Linie. Sie beginnt schon früh, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Gott selbst setzt diese Feindschaft. Er stellt die Frau und ihren Samen der Schlange entgegen und macht klar, die Geschichte dieser Welt ist von einem geistlichen Konflikt durchzogen, in dem es um die Herrschaft über das Menschengeschlecht und über die Erde geht. Dieses Zeichen zeigt eine große, universale, helle Frau, die in Geburtswehen liegt, um ein Kind hervorzubringen. Vor dieser Frau steht ein Drache, der gegen sie kämpft und versucht, das Kind zu verschlingen, sobald es geboren ist. Diese Feindschaft, die zuerst in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 zu sehen ist, ist von Gott, es war Gott, der Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau setzte. In Offenbarung 12 sehen wir dieselben Elemente wieder, nur vergrößert. Die Schlange ist zum großen Drachen geworden, die Frau zur universalen strahlenden Frau, der Same zum Manneskind. Der Drache arbeitet durch Anklage, Verführung, Gewalt und religiöse Verhärtung. Wer die Evangelien liest, kann die Spur seines Wirkens bis in die Reihen der Gelehrten und Frommen verfolgen. Jesus scheut sich nicht, zu sagen, Schlangen. Otternbrot. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Wo Menschen den Messias bekämpfen, nimmt der alte Feind Gestalt an. Doch die Schrift zeigt auch, dass die Macht des Drachen begrenzt und gebrochen wird. Er wird aus dem Himmel auf die Erde hinabgestürzt, dann in den Abgrund geworfen und schließlich in den Feuersee verbannt. Der Kosmos ist nicht in einem offenen Ausgang gefangen, der Widersacher hat ein Ende. Wer zur Frau gehört, ist damit unweigerlich in diesen Kampf hineingestellt. Das zeigt sich nicht nur in offensichtlicher Verfolgung, sondern auch in subtilen Formen, in Müdigkeit gegenüber dem Zeugnis Jesu, in inneren Anklagen, in Verwirrung und Verdrehung des Evangeliums. Wenn die Apostel davon sprechen, aus der Gewalt Satans zu Gott gewendet zu werden, liegt darin mehr als eine persönliche Bekehrung, um sie zu wenden von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Wer in Christus ist, gehört nicht mehr in den Bereich der Finsternis, er ist nicht mehr Staubnahrung für die Schlange, wie es 1. Mose Kapitel 3 Vers 14 über ihr Schicksal sagt. Die Frau steht im Licht der Sonne, ihre Stellung ist überirdisch, auch wenn ihre äußere Lage schwach erscheinen mag. Gerade in bedrängten Zeiten kann diese Vision entlastend wirken. Sie nimmt persönliche Angriffe aus der Enge des rein menschlichen heraus und zeigt sie im größeren Rahmen eines geistlichen Ringens. Das bedeutet nicht, dass jede Schwierigkeit direkt auf den Drachen zurückgeführt werden müsste, wohl aber, dass das Zeugnis Jesu nie im neutralen Raum steht. Wer sich dieser Spannung bewusst ist, muss Anfechtungen nicht romantisieren, aber auch nicht mehr fürchten, als wären sie das Letzte. Die Frau bleibt bestehen, weil sie von Christus umgeben ist. Der Drache dagegen ist auf der Durchreise, seine Zeit läuft ab. In diesem Licht kann selbst der Kampf Hoffnung nähren, die Geburt des Manneskindes, das Hervorkommen von etwas, das ganz aus Christus ist, geht durch wen, aber sie führt zu Herrlichkeit. Wer sich innerlich an diese Perspektive bindet, trägt seine Kämpfe nicht mehr allein, sondern als Teil einer Frau, deren Ausgang längst feststeht. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Schlangen. Otternbrot. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Die Verbindung von Frau und Drache macht bewusst, dass Nachfolge nicht in einem neutralen Raum stattfindet. Glauben bedeutet, in eine bereits bestehende Frontstellung hineingezogen zu sein, nicht als Held, sondern als Teil eines Volkes, das im Licht Christi steht. Diese Sicht kann die Schwere von Prüfungen relativieren, ohne sie zu verharmlosen, sie sind Ausdruck eines Krieges, dessen Sieger feststeht. Wo diese Gewissheit das Herz erreicht, verwandelt sich Angst in nüchterne Wachsamkeit und Resignation in leise Hoffnung. Der Blick bleibt nicht an der Aggressivität des Drachen hängen, sondern richtet sich auf den, der die Frau kleidet und das Ende des Kampfes bestimmt. So kann selbst ein angefochtener Glaube still und beharrlich werden, getragen von der Zusage, dass Gottes Volk nicht dem Drachen entgegenläuft, sondern einer bereits gesicherten Herrlichkeit entgegengeht. Herr Jesus Christus, du ewiger Bräutigam, danke, dass du uns als dein Volk in allen Zeiten zu einer einzigen strahlenden Frau zusammenführst, die in deinem Licht stehen darf. Wo wir uns schwach, angefochten oder verunsichert fühlen, lass uns neu sehen, dass wir nicht Staub für die Schlange sind, sondern zu dir gehören, bekleidet mit der Sonne deiner Gnade und Wahrheit. Stärke in uns das Bewusstsein, dass du der wahre Mann bist und wir vor dir empfangend, liebend und vertrauend stehen dürfen. Lass uns inmitten aller Angriffe und Verwirrungen dieser Zeit in deinem Licht bleiben, nicht in der Finsternis der Anklage oder Angst. Richte unseren Blick auf das Ziel, dass der Drache endgültig überwunden und wir mit dir in der Herrlichkeit des neuen Himmels und der neuen Erde leben werden. Fülle unser Herz mit der Hoffnung, dass dein Sieg schon feststeht und dass unser Platz bei dir sicher ist, bis du deine Braut vollkommen zu dir nimmst. In dieser Gewissheit wollen wir dir vertrauen, dir gehören und dein Licht widerspiegeln, heute und bis in die Ewigkeit. Amen.